Heute haben wir ganz außergewöhnliche Gäste. Erstmal darf ich unseren Gast vorstellen, der die Idee hat, aber es ist schon gar nicht mehr die Idee, sondern eigentlich fast schon ein Unternehmen, nämlich Schuhe aus Baustein, aus Steckbaustein zu machen. Wir haben Lukas Gadowski da, der nachher kommt und mit interviewen wird. Was ist das Geschäftsmodell wert? Was kann man daraus machen? Sollen wir uns beteiligen? Die Geschichte geht so, dass Sie vorgeschlagen haben, dass wir ihn uns angucken und mal gemeinsam sehen, ob wir damit einsteigen. Also es geht auch um was heute Abend. Also erst stellt er vor und dann kommen wir und interviewen ihn. So, bevor er vorstellt, darf ich noch sagen, wir haben einen ganz außergewöhnlichen Gast, den ehemaligen Botschafter von Malawi. Und der Botschafter war nicht nur Botschafter, Mr. Banda, sondern er hat auch ein Unternehmen gegründet und ist selber Gründer. Ist doch toll. Also ich glaube mal, der erste Exportmarkt, the first export market for his shoes, I suspect will be Malawi.
I'll be pleased.
All right, he will be pleased. So, bevor wir jetzt richtig loslegen und Ihr Businessmodell diskutieren, würde ich Sie bitten, mal zu erklären. Das kann man sich ja als Normalmensch nicht vorstellen, wie man einen Schuh zusammensteckt. Also ich denke immer, der muss sich so biegen können und der muss eine Menge aushalten. Ich will ja nicht, dass der mir mitten auf der Straße auseinanderfällt. Also jetzt habe ich Vertrauen, dass Sie es uns erklären. Wie kann man sich das vorstellen? Kann jeder von uns so einen Schuh zusammensetzen?
Das mache ich gerne.
Also Herr Weichselbaumer, Sie haben das Wort.
Danke. Das ist der Harry Patzer und ich, haben vor knapp 2 Jahren einmal spielerisch mit der Idee begonnen, ein modulares Schuhsystem zu entwickeln. Das heißt, wir haben den Schuh in drei Teile zerlegt, aus die jeder normale Schuh besteht. Das ist einmal eine Sohle, das zweite ist ein Fußbett und das dritte ist ein Oberteil. Und unsere Aufgabenstellung war die, das Ganze so einfach zerlegbar zu machen, dass das von jedem technisch nicht versierten Endkonsumenten ohne Werkzeuge in Sekundenschnelle vonstatten gehen kann. Und das mittlerweile patentierte System, das dabei herausgekommen ist, schaut so aus. Es gibt Schuhoberteile, die sind auf einer Trägerplatte montiert, das ist aus Kunststoff. Und diese Trägerplatte wird in die Sohle vorne, ähnlich wie bei einem Nut- und Federsystem, das man aus dem Baumarkt kennt, hineingesteckt. Hinten gibt es eine Verschlussklappe, das ist ja der Einfachheit halber noch mit Druckknöpfen, wir haben das in der Zwischenzeit verbessert. Und dann wird das Fußbett hineingesteckt, das ist vorne und hinten mit Klettverschluss befestigt und Sie haben in Sekundenschnelle einen Selbstbau hochfunktionellen Schuh, in dem Fall eine sehr modische Pantolette. Die haben Studenten bei uns in einem Wettbewerb, in einem Designwettbewerb kreiert.
Herr Weichselbaumer, das ich für so technisch Unbegabte für mich, ich habe das auch erstmal lesen müssen und verstehen müssen. Und das ist ja vor allem jetzt auch für Frauen gedacht. Also ich habe verstanden, es sind 3 Teile, eine Sohle, ein Fußbett und ein Oberteil. Also man hat 3 Teile. Und die muss man irgendwie zusammenstecken.
Richtig.
Und Sie sagen, das ist ein Verschluss, wo man kein Werkzeug, nichts braucht,
richtig,
sondern man kann eigentlich, wenn man es einmal gesehen hat, das selber zusammenstecken.
Ja.
3 Teile.
Ja.
Und die kann man variieren.
Die kann man variieren, weil das Ganze natürlich nicht nur sinnlose Spielerei sein soll, sondern ich kann das natürlich dann, wenn ich zum Beispiel einmal einen Schuh in diesem System erworben habe, mir zum Beispiel, weil ich mir denke, dass ich nicht nur eine höhere Sohle haben möchte, auch eine flache Sohle dazu kaufen. Und ich will mir aber dieses Oberteil behalten, weil das so besonders schön ist, dann kaufe ich mir eine flachere Sohle und baue dann das wieder rein und kann zum Beispiel auch ein anderes Fußbett da hineinbauen. Und habe also sozusagen mir den zweiten Schuh besorgt, ohne dass ich jetzt wieder einen vollständigen Schuh kaufen musste, sondern mir nur ein Modul neu gekauft habe. Und das, glaube ich, ist am ersten Blick erkennbar, da geben Sie eine Reihe von Vorteilen draus. Nicht nur, dass man viel Geld sparen kann, man kann natürlich die Umwelt entlasten, weil ich nur weniger Komponenten brauche. Ich brauche viel weniger Energie. Ich kann wie bei einem Auto Ersatzteile kaufen. Wenn die Sohle kaputt ist, brauche ich nicht das Ding wegschmeißen, sondern ich kaufe mir das entsprechende Teil um wenig Geld und auch wieder einen vollwertigen Schuh bei dem Ganzen. Und das Ganze ist technisch geprüft und das Ganze ist auch vom Endkonsumenten überprüft. Das kann dann der Dominik Walcher vielleicht ausführen. Wir haben vor Weihnachten knapp 50 Damen über 55 Jahre mit diesen Schuhsets ausgestattet und die haben mehrere Wochen das im Gebrauch getestet. Wir haben bewusst ältere Damen ausgesucht, weil die mit solchen Systemen vielleicht nicht so firm sind wie die jungen Mädchen. Und wir haben da sehr schöne Rückmeldungen bekommen und das Ganze also auch von beiden Seiten technisch und von Endverbraucherseite gut überprüfen lassen.
Ja, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Marketing machen wir später, haben wir einen Experten, Professor Walcher. Ich habe gerade gesehen, er hat Architektur studiert und dann ist aber doch zur Ökonomie gekommen. Die Ökonomie ist schon spannender. Und er ist Professor für Marketing an der Fachhochschule in Salzburg und hat so mitgemacht. Aber das Marketing-Thema machen wir mal extra. Ich würde jetzt sagen, jetzt gucken wir erstmal das Geschäftsmodell als solches an und dann überlegen wir, ob uns auch zum Marketing was einfällt. Lukas, jetzt würde ich vorschlagen, wir kommen mit nach vorne und wir überlegen mal, was wir zu dem Geschäftsmodell sagen können. Also was mir so einfällt ist, Verhaltensänderungen, bei den Menschen Verhaltensänderungen zu produzieren, ist eine harte Nuss. Das ist eigentlich schwierig. Da raten so die meisten von ab. Andererseits ist das eine witzige Idee. Man spricht leicht drüber. Also die Idee, dass man Schuhe völlig anders angucken kann als bisher, hat was. Aber das gehört schon fast vielleicht ein bisschen mehr zum Marketing. Haben Sie überlegt am Anfang, dass Sie eigentlich ein radikal anderes Umgangsverhalten da produzieren müssen?
Also
und Sie haben gleich die mit den über 55-Jährigen angefangen, bei denen es vielleicht am schwierigsten
ist. Ja, das Ganze ist natürlich, ich muss gestehen, wie wir das begonnen haben, haben wir überhaupt keine Idee von irgendwelchen Folgen gehabt. Das war eigentlich mehr so, wir waren in Brasilien 14 Tage zwangskaserniert in einem unsympathischen Hotel, weil eine Produktion ausgefallen ist. Und haben halt irgendwie als Schnapsidee mal das als technische Herausforderung gesehen. Wir haben überhaupt nicht gewusst, was da auf uns zukommt. Erst wie das System funktioniert hat, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie das an den Konsumenten zu bringen ist. Und das war auch mehr Unfall oder Zufall, dass wir mit dieser etwas reiferen, mit den Golden Girls begonnen haben als Zielgruppe. Wir haben nämlich über andere Schuhe Geschäftsbeziehungen mit einem Homeshopping-Kanal. Und dort ist die Zielgruppe traditionell etwas älterer, es sind ältere Damen und die sind dort sehr stark interessiert an dem System und deswegen haben wir das auch einmal in diese Richtung vom Design her, das sind dann eher die Schuhe, die hier rechts stehen, entwickelt. Also ich muss gestehen, es war am Anfang nicht sehr viel Konzept dahinter. Das Einzige, nachdem der Harry und die gestandene Schuhmänner sind, war einfach einmal eine technische Herausforderung und erst im Laufe der Zeit sind wir draufgekommen, dass da mehr dahinter steckt und deswegen haben wir uns auch Unterstützung gerade bei Studenten, Fachhochschulen und anderen Experten dann geholt.
Ja, jetzt haben wir ein Geschäftsmodell vor uns. Was ist denn so Ihr erster Eindruck? Glaubt man da dran, dass sich das durchsetzen kann?
Ich denke schon, sonst wären wir nicht hier. Nein, also ich habe das ja gesehen auf der Mars Customization Tagung in Salzburg, die der Frank Piller organisiert hat. Und da war das eine Idee, die so ein bisschen herausstach. Und was ich toll dran finde, es ist wirklich einfach. Es ist einfach zu begreifen, es ist einfach zu kommunizieren. Es gibt einen einfachen Nutzen und ich meine, die Einfachheit ist so ein bisschen System bei diesem ganzen Produkt. Ja?
Deswegen heute da haben wir ein gemeinsames Thema mit der Einfachheit. Das haben wir als Spruch für die Teekampagne.
Genau. Und deswegen habe ich auch sofort an Herrn Professor Falten in die Teekampagne gedacht, weil das ja so, ich weiß nicht, hier kennt es wahrscheinlich jeder im Internet, vielleicht von den Zuschauern nicht jeder, das ist ja so ein super simples Produkt, wo man einfach gesagt hat, zum Zeitpunkt, glaube ich, war das ja so, wo Teesorten im Prinzip so proliferiert haben, so einfach zu sagen, nö, wir machen genau eine und genau eine Packungsgröße und so weiter. Und hat eben funktioniert und super schöne Erfolgsstory. So, und deswegen dachte ich da sofort an Sie und beantwortet auch die Frage, ob man da Potenzial sieht. Und ich würde sagen, eindeutig, ja, es ist zum einen einfach auf vielen Ebenen und zum anderen hat es einen klaren Kundennutzen. Ja, sowohl sozusagen von der Basis als Schuh, als auch eben den Zusatznutzen durch die Innovation. Es gibt eine Zahlungsbereitschaft dafür. Es gibt jemanden, der dafür einsteht und somit haben wir schon einige Teile zusammen, die, sage ich mal, ein Geschäftsmodell oder eben ein Unternehmen da benötigt.
Jetzt bleiben wir aber bei dem Stichwort Einfachheit. So richtig einfach sieht das aber nicht aus. Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie so mit einem Schuh kommen und sagen, dann haben wir uns von irgendeinem berühmten Designer da ausdenken lassen und mit dem einen Schuh gehen wir in den Markt. Aber Sie sagen, nee, der Witz ist gerade, man kann es austauschen. Also ganz einfach ist es nicht. Sie kommen dann vom Anfang an doch so ein bisschen in verschiedene Modelle.
Das ist vollkommen richtig und das ist auch eine gewisse Herausforderung. Also das System ist derartig simpel auch in der Produktion, dass es natürlich dazu verleitet, eine wahnsinnige Vielfalt zu bieten. Und das kann wahrscheinlich nicht funktionieren. Das ist uns vollkommen bewusst, aber das war mal nur, um zu zeigen, dass das waren lauter so Samstagnachmittage, die wir in der Modellwerkstatt verbracht haben. Also da ist noch keine echte Arbeit dahinter. Man könnte es also beliebig ausdehnen. Und die eine Herausforderung ist sicher, das auf den Punkt zu bringen und wirklich den Nutzen herauszufinden und das Ganze dann überschaubar zu machen. Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, wo einige Leute daran arbeiten müssen.
Ja. Jetzt habe ich von Ihnen erfahren, Sie haben einen Designwettbewerb gemacht.
Ja.
Und da sind verschiedene Modelle entstanden. Das hier hat den ersten Preis gewonnen.
Ja, das ist richtig. Also dieses London Punk Modell hat den ersten Preis gewonnen. Den Designwettbewerb haben Studenten der Fachhochschule Salzburg initiiert. Es haben mehrere österreichische und deutsche Schulen daran teilgenommen. Wir haben über 200 Einsendungen bekommen, zum Teil wirklich extrem lustige Designs. Und dann hat es eine hochrangig besetzte Jury gegeben. Ich war leider nicht dabei, weil ich krankheitsbedingt verhindert war, aber die beiden und andere waren dabei. Und das ist das Siegermodell geworden, also das ist Modell 6 Pistols. Das zweite Modell war dann, das muss ich jetzt wieder auseinanderbauen, also dieses Oberteil auf dieser Sohle und das dritte Modell war dieses Oberteil auf dieser Sohle. Aber es waren wirklich von den 200 Einsendungen sicher 50 dabei, die man sofort in einer Modellabteilung in der Schuhfabrik umsetzen hätte können. Und das habe ich noch nie erlebt, dass Laien-Schuhdesigner tatsächlich Vorschläge machen konnten, die man eins zu eins umsetzen kann. Weil normalerweise scheitert selbst ein guter Industriedesigner am Produkt Schuh, weil der Schuh sehr komplex im Designprozess ist. Und das war für uns auch wieder ein Zeichen, dass sich das ideal für so Themen wie Mass Customization eignet, weil hier nichts kompliziert in der Entstehung ist. Und ein wesentlicher Punkt war das vielleicht für uns ein wesentlicher Punkt. Das Konzept ist in der Produktion so einfach, dass hier überhaupt nicht notwendig ist, da irgendwo weit weg in Billiglohnländer zu gehen. Weil so ein System natürlich nur funktioniert, wenn die Produktion nah am Kunden ist, weil er die Schnelligkeit braucht. Bei diesem System ist nämlich so, dass die eigentliche Arbeit nur darin besteht, dass ein Oberteil an diese Platte fixiert wird. Und das ist ein minimaler Arbeitsaufwand jetzt im Sinne von Lohnminuten. Die anderen Teile, Sohle, Fußbett, sind Teile, die in automatisierten Betrieben hergestellt werden. Und das kostet in Slowenien oder in Portugal das gleiche wie in Vietnam das Ganze. Das heißt, das ist nur ein Prototyp, der im Rapid Prototyping gemacht wurde.
Und das ist ja steinhart.
Der ist steinhart, aber so schaut man, wenn man aus diesem Prototyp eine Sohle macht, dann schaut das so aus. Also das ist dann die Polyurethan-Sohle.
Wenn ich da laufe,
nein, das schwer. Das ist nur ein Verfahren, das sie Rapid Prototyping nennt, um zu zeigen, dass hier der Verschluss noch optimiert wurde da hinten. Also auch in der Produktion ist es so, dass das in sehr kleinen Fabriken, in europäischen Fabriken, das kann sogar in Heimarbeit gemacht werden. Meine Mutter hat 15 Jahre lang eine Stepperei mit 8 Frauen aus dem Dorf gehabt. Also ich brauche nur etwas stärkere Industrienähmaschinen und ein paar geschickte Leute und die können die Teile da festnähen und dann ist der Schuh fertig. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, um dann später vernünftige Flexibilität draus zu machen. Also technisch ist alles mehrfach durchdacht und überprüft.
Der Professor Bergmann, der manchmal hier ist, der sagt, das kann man eigentlich mit solchen Fabrikatoren machen. Das heißt, man könnte eigentlich in dem Dorf sagen, wenn es viele Arbeitslose hat, macht eure Schuhe in Zukunft selber. Würde das sich dafür eignen?
Naja, hundertprozentig. Wenn ich nach Pirmasens schaue, Pirmasens war früher die Schuhhochburg in Mitteleuropa, da gibt es eigentlich nur mehr Schuhleichen.
Gibt es nur noch das Museum.
Nur mehr das Museum. Oder aus der Gegend, wo wir herkommen, das ist also Innviertel, Grenzgebiet zu Bayern, ehemalige Schuhhochburg, da gibt es also 400 arbeitslose Stepperei. Als Fachkräfte. Ich kann also wirklich, oder in einem kleinen portugiesischen Dorf, das sofort umsetzen, weil der Teil, den man Montage nennt in einer Schuhfabrik, das ist der Teil, wo das Oberteil an der Brandsohle fixiert wird, ist der kostenintensivste, der maschinenintensivste und wird hauptsächlich von Männern gemacht, weil das früher sehr körperlich starke Arbeit war. Der Teil, wo etwas genäht wird, ist die Stepperei, das war immer Frauenarbeit. Das heißt, das ist ein reiner Steppereischuh. Es können zwar das auch Männer produzieren, aber es wird sich natürlich wunderbar auch für so Konzepte wie Heimarbeit oder so, was Sie jetzt gemacht gesagt haben, in kleineren sozialen Bereichen das umzusetzen. Geht wunderbar.
Er hat Spreadshirt erfunden. Könnte man das nicht in Ihrem Prinzip eigentlich auch vermarkten.
Also das Brettschnittprinzip ist ja, dass jeder sich in Minuten sozusagen sein eigenes T-Shirt da gestalten kann. Könnte man im Prinzip auch, indem man so einen Schuh nochmal individualisiert mit Text oder mit Motiven. Aber es ist ein bisschen weiter weg, weil ich designe so einen Schuh ja nicht binnen Minuten. Und wenn er ja einmal sozusagen designt ist, ich einen Typ habe, dann kann ich ihn binnen Minuten zusammenbauen. Aber das ist ja hier, sag ich mal, schon komplexer.
Aber so wie ich hier ein Modell verstanden habe, geben Sie auch Vorlagen. Also man könnte ja sagen, wir geben 15 Vorlagen und jetzt wählen Sie sich Ihren eigenen Schuh aus und Sie können vielleicht die Farben oder die Knöpfe oder so selber wählen. Also dass man so ein Baukastensystem hat, dann könnte man eigentlich Ihr Prinzip, wenn ich das richtig denke, oder so halbrichtig, dann...
Also es ist auf jeden Fall verwandt, ja. Es ist nicht genau dasselbe, weil bei uns eben kann man wirklich seine eigene, also wir nennen das so ein bisschen Personal Branding, man kann sich selber sofort ausdrücken und ist halt nicht eingeschränkt auf Varianten. Also der Endkonsument wählt zwar auch Varianten, aber wir haben ja auch diesen Zwischenhändler, weil eigentlich das Kern des Spreadsheets-Prinzips ist. Wir haben ja so 300.000 Shop-Partner, die alle sozusagen ihre eigene Kollektion da auflegen. Das ist hier ein bisschen aufwendiger. Man könnte es eher vergleichen vielleicht mit so einem Modell wie La Fraise. Das war ja genau diese Design Competition. Ja. Also La Fraise ist unsere Design Competition und so ist das im Prinzip ja auch hier entstanden. Wie denkt man sich eigentlich so ein Modell aus? Ist es jetzt dieses Oberteil oder wie auch immer? Und da kann man auch die Design Community verwenden und ein paar interessante Aspekte dadurch gleich im Geschäftsmodell.
Aber in seinem System als Shop-Partner, wenn ich mir jetzt 5 Schuhe überlege, die ich mir ausdenke oder mit Designern mir ausdenke, dann könnte ich jetzt ein Schuhgeschäft anbieten, Salamander à la Faltin.
Ja, und richtig.
Ich bin jetzt ein Schuhgeschäft, ich nehme Ihre Technologie und sein System im Internet und schon bin ich ein nicht so ganz schlecht aufgestellter Schuhhändler.
Wäre durchaus möglich, aber ich möchte dem Lukas noch mal kurz widersprechen, weil wir haben natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt schon Spreadshirt auch, also bei uns hat es dann als Arbeitstitel Spreadshoes geheißen, weil das ist das einzige Schuhsystem der Welt, wo das funktionieren kann, was bei den T-Shirts funktioniert. Ja. Und die ganzen Individualisierungskonzepte, die es von vor allem großen Lifestyle-Herstellern momentan gibt, sind alle ziemlich lauwarm. Da kann man bei Nike oder Timberland oder Adidas einen Schuh laden, kann den karierten Maiglöckchen versehen und kriegen einen teuren Schuh nach 6 Wochen, den ich halt irgendwo hinstellen kann. Bei dem System ist es aber so, dass ich zum Beispiel 5 vorgegebene Schnitte, also Oberteile, anbieten kann, ähnlich wie bei den T-Shirts, wo es ja auch verschiedene Schnitte gibt. Und das sind zum Beispiel aus einem bestimmten Material, das sie bedrucken lässt. Das lässt sie Leder mittlerweile bedrucken, es lassen sie Polyurethan-Kunststoffe, die atmungsaktiv sind, bedrucken. Und dann kann ich genauso darauf meine Grafik laden und das bedrucken lassen. Der einzige Arbeitsschritt, der dazwischen ist, und das ist das, was wir vorher besprochen haben, 2 einfache Nähte mit einer relativ simplen Maschine und der Schuh ist fertig und ich habe den ersten und einzigen wirklich 100%ig individualisierten Schuh, den es momentan am Markt gibt. Also das ist mit dieser Technik relativ einfach umzusetzen. Kann man, aber könnte das also auch so weit gehen und das wäre meiner Ansicht nach auch sinnvoll. Weil
okay, also die stimme ich dann schon zu, wenn man sich sozusagen auf einige wenige Schnitte beschränkt und dann sagt, okay, das ist die Fläche, die bedruckt werden kann hier irgendwie und das ist die Designgalerie, man kann aber auch eigene Sachen hochladen, dann ist man schon sehr nah am Spreadshoe sozusagen.
Das heißt, eigentlich ist es so eine Zusammenarbeit von jetzt Designern. Die Technologie haben Sie geliefert, die ist auch inzwischen patentiert. Und ja, wie geht es jetzt, wenn wir jetzt mal im Geschäftsmodell bleiben? Also im Moment würde ich sagen, Sie haben ein Patent. Also um es mal zu sortieren, Sie haben ein Patent und jetzt kann man auf diesem Patent was aufbauen. Jetzt hängen Sie aber eigentlich daran, dass es gute Designer gibt. Wie bauen wir die denn in Ihr Geschäftsmodell ein?
Naja, es ist so, dass das ist sicher jetzt der wesentlichste Punkt und auch der aufwendigste. Unser Ziel wäre natürlich, dass wir den Kunden als den viel zitierten Co-Designer kriegen. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen natürlich einmal das Internet, wir brauchen einen Konfigurator, also die bekannten Dinge, um dort einmal designen zu lassen. Also es ist ja nicht geplant, irgendwie einen abgehalfterten Luigi Colani da viel Geld zu geben, um überflüssige Schuhe zu machen.
Der Größte.
Vielleicht der Zweitgrößte, aber das ist nicht unser Ziel. Und Schuhdesigner kennen wir selber genügend und es gibt mittlerweile genügend, die hier gerne einsteigen möchten. Das ist vielleicht eine Sache, die man für gewisse Grunddesigns braucht, aber um dann tatsächlich wirklich Design zu generieren, dann stellen wir uns vor, dass man hier also ähnliche Wege geht wie Spreadshirt, das Ganze im Internet natürlich mit der ganzen Vielfalt an Kreativität da anzubieten und auch die Designs daraus zu generieren.
Und jetzt mal für mich so Analogie Mode mir ausdenke, da sind die Designer und dann gibt es so Häuser, aber die öffentliche Aufmerksamkeit kriegen immer die Designer. Die Westwood, weil ihre Modelle halb nackt da über den Laufsteg laufen. Und die Madonna, kann man ja auch sagen, hat eine Art Modedesign gemacht, mit ihr die Unterwäsche hoffähig gemacht und so ein paar andere Sachen. Hat das nicht Ähnlichkeit damit, dass man jetzt sagt, man kann extravagante Schuhe machen? Da von den großen Schuhhändlern, die Salamander, also für die Männer, die sehen alle gleich aus. Ja. In ein paar Jahren sagt man, ein Spitz muss es sein, dann muss es rund sein und der Mund ist so abgeflacht. Das ist eigentlich ziemlich dümmlich. Ja. Das sind eigentlich nicht Designer, sondern das ist so eine gezielte Veralterung. Ja. Wenn ich jetzt noch spitze Schuhe anhabe, bin ich unmodisch, jetzt muss ich irgendwelche abgeflachten anhaben. Ja. Das Beste ist, man hört völlig auf damit, aber die meisten können sich da nicht völlig freischaufeln. Also das hier wäre eigentlich der Durchbruch, zu einem radikalen, sich unabhängig machen von diesen, nenne ich mal, so Industriewellen-Designern, die immer uns sagen wollen, was Mode ist.
Kann man das so sagen? Das würde, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Und das ist auch ein ziemlicher Wert, der in dem Ganzen drinnen steckt. Weil gerade in dieser Design-Entstehung, Sie haben es ja richtig gesagt, es gibt die Etablierten, die dann keiner kauft. Dann gibt es die paar Fashion-Leute wie die Madonna, die hat dann 15 Jahre lang die Trends bestimmt, und dann gibt es die großen Häuser wie H&M, die Designer schneller kopieren, als die produzieren können, und so wird das Ganze halt dann, so entsteht das Modeumfeld. Aber hier könnte man wirklich viel weitergehen, was natürlich auch sympathisch ist, nachdem man hier extrem demokratische Preise anbieten kann, weil ich über Teile spreche, kann man es durchaus leisten, einmal ja wirklich verrückte Dinge zu machen, die sich ein vernünftiger Konsument vielleicht nicht mehr leistet, weil er sagt, ich kaufe mir nicht jetzt einen Schuh, der 80 Euro kostet und muss den nach 14 Tagen wegschmeißen, weil halt die Britney Spears wieder aus dem Koma erwacht ist und eine neue Modelinie macht. Also das Ganze kann man hier wirklich auch, man kann ein bisschen weitergehen und Designs dann anbieten, die für Limited Editions zum Beispiel, die sich ein anderer vielleicht nicht mehr leisten will. Da können also kreative Leute sicher einiges draus basteln. Da sind wir von der Preisgestaltung her durchaus in der Lage, das in einem vernünftigen Rahmen zu halten.
Wie schnell geht das eigentlich? Also wenn jetzt in so einem Designwettbewerb man ein Modell sozusagen zum Sieger kürt, also wann kann der erste Kunde den fertigen Schuh in der Hand haben?
Also nachdem es ist so, dass beim Schuh die langwierigen Teile sind immer Sohle und Fußbett, weil das sind Kunststoffspritzteile. Wenn die also in einer gewissen Auswahl vorbereitet sind, vielleicht drei verschiedene Sohlentypen, das ist das, was man in der Regel braucht. Die Oberteile gehen ganz schnell, weil da brauche ich fast keine Werkzeuge. Ich kann also, Stanzmesser sind in einem Tag gebogen, wenn ich das mit Laser oder Waterjet schneide, innerhalb von Stunden. Ich kann also hier genauso schnell fertigen, wie das gute Textilleute in den Komponenten machen. Also innerhalb von Tagen im Grunde genommen ist das Produkt dann fertig. Weil solange nicht Sohle braucht 4 bis 6 Wochen, bis die Serie fertig ist. Aber da kann ich wirklich aus Erfahrung sagen, ich brauche 3 verschiedene Sohlentypen, vielleicht einmal 4, das kann man immer ergänzen, eine höhere, flachere mit Absatz, mit Keil. Die werden vorbereitet sozusagen und die wirkliche Musik spielt in den Oberteilen und die sind in dem System ganz schnell, also schneller als in einem herkömmlichen Schuhsystem zu fertigen.
Ich hätte noch eine Frage, also das ist die Sohle,
ja.
Die ist aus Gummi oder aus
Polyurethan, Material. Ja. Mhm.
Und das müsste eigentlich relativ preiswert sein.
Das leuchtet ein.
Preiswert. Und dann habe ich ein Fußbett, das leuchtet mir schon nicht mehr so ein, weil doch wahrscheinlich jeder Fuß anders ist.
Naja, es ist so, dass natürlich genauso wie bei herkömmlichen nicht-orthopädischen Schuhmarken gibt es anatomisch korrektes Fußbett, das aus Erfahrung gebastelt wird.
Und da muss der Fuß rein.
Ja, aber es gibt, ich habe das vorher gerade mit einer Dame besprochen, es gibt zum Beispiel mittlerweile Materialien, die nennen sie Memory-Schaum. Das sind geschäumte Materialien, die sich durch Druck und Fußwärme innerhalb von Stunden an die Kontur des Fußes anpassen. Das ist also auch Stand der Technik. Das wollen wir natürlich auch hier verwenden. Und dann ist das auch eine sehr preiswerte Angelegenheit. Die Sohle ist sehr preiswert, das Fußbett ist sehr preiswert. Und auch das Oberteil, das eigentlich am meisten optische Musik macht, ist im Grunde genommen noch preiswerter als die beiden Teile.
Können wir da konkret werden auch?
Ja, da kann man sicher konkret werden. Also wenn man jetzt von der Produktionsseite ausgeht, ist so, dass so eine Sohle zwischen 2,20 Euro und 2,70 Euro kostet. So ein Fußbett kostet 1,80 Euro, 1,50 Euro. je nachdem, also das Paar immer gesprochen. Also ja. Wenn ich da in eine Deluxe-Ausführung gehe mit mehreren Komponenten, bin ich immer über 2 Euro.
Und da kommen wir schon weiter bei 4 oder 5 Euro.
5 Euro und, beim Oberteil ist so, das ist jetzt schwer zu sagen, weil da kommt es jetzt wirklich aufs Material, ob das Textil, ob das Leder ist, wie das gefüttert ist. Wenn ich von einer jüngeren Zielgruppe ausgehe, dann vermute ich nicht, dass das die hochwertigsten, feinsten Leder sein sollten, sondern es muss preiswert bleiben. Und dann bin ich bei so einem Teil irgendwo bei 4 Euro in etwa in der Produktion. Das heißt, ich bin in Textil zum Beispiel, so wie das da ist, dann bin ich also bei irgendwo bei 9 Euro.
Ich habe schon gelernt, wie es geht.
Ja. Ja, die Prototypen sind zum Teil noch etwas steif, aber mit etwas gutem Willen.
Ja, doch, einmal, wenn man es ausprobiert hat. Ein kleiner Intelligenztest,
aber. Ja. Aber der neue Verschluss macht es auf jeden Fall noch leichter. Da ist ja noch der Druckverschluss und hier habe ich nur mal diese Geschichte.
Sagen Sie mir eines, normalerweise, es gibt ja sowas wie Maßschuhe, die sind nur ganz besonders teuer, weil einer anfängt, meinen Fuß da einzumessen und dann daraus einen Schuh baut. Im Grunde genommen...
Einfach anziehen, dann die Höhe und nach oben ziehen. Dann.
Ja. Im Grunde genommen ist das doch ein Maßschuh. Vor allem, wenn man ein Material verwenden würde, was sich dann selber dem Fuß angleicht, könnte man doch sagen, das ist ein Maßschuh.
Naja, das würde mir nicht gefallen, weil wenn ich das Wort Maßschuh ernst nehme, dann müssen Sie sich Ihren Fuß wirklich als dreidimensionales Gebilde vorstellen. Beim Maßschuh wird die Breite, die Höhe, der Rissanstieg, alleine bei Ihrem Spann oder Riss gibt es 3 verschiedene Zonen, die dann berücksichtigt werden. Das wäre also zu hoch gegriffen. Es gibt bestimmte Elemente, aber die verwenden sehr gute Markenschuhhersteller dann auch in ihren Schuhen. Also hier würden wir uns nicht besonders absetzen.
Okay, also es wird nicht ein Maßschuh, aber es wird ein Maßdesign.
So das ist richtig, ja, mit einem sehr hohen Komfortaspekt. Also das ist uns schon wichtig, dass da nicht irgendwie billigste Technologie dahinter steht. Gerade im Fußbett soll also die Anatomie, das Material, alles sehr genau ausgearbeitet sein, damit man auch Qualität hat in dem Schuh.
Jetzt ist ja so ein Punkt, klar, das wissen aber eigentlich sonst auch, dass das Material immer nicht das Teure ist an den Produkten. Nehmen wir mal Parfums oder irgendwas, modische Sachen, das Material, der Stoff und so ist wenig. Was es teuer macht, ist dann so der ganze Zwischenhandel, was da so an Werbeaufwand dann getrieben werden muss, um das in den Markt zu boxen. Also so richtig wissen wir noch nicht, wie teuer es wird, außer dass die Grundmaterialien, zumindest die beiden ersten Teile, Sohle plus Fußbett, dass die nicht teuer sind, das wissen wir. Das ist ja immerhin schon erleichtert, aber insgesamt wissen wir eigentlich noch nichts. Also bevor wir zum Marketing kommen, nochmal so ein Gedanken dazu. Es ist ja auch ein Thema von Preis. Also ob sich was durchsetzt, ist ja doch ein Stück Thema von Preise. Was haben Sie denn sich gedacht? Werden Sie nur der Patentprovider oder werden Sie selber derjenige, der es anbietet? Wie ist denn die Überlegung des Geschäfts?
Also ursprünglich haben wir mal so mit dem Stichwort Ingredient Branding davon aus Faulheit vielleicht geträumt, dass wir das patentieren lassen und etablierten Markenschuhherstellern als Lizenz zur Verfügung stellen. Und nachdem wir schon sehr lange in der Schuhindustrie sind, haben wir das über Nacht dann vergessen, weil das dort nicht möglich ist. Und wir eigentlich das Ganze so lieb gewonnen haben, dass wir die Kontrolle nicht mehr hergeben möchten. Das heißt, wir werden nicht nur die Patentgeber sein, weil der Patent ist halt eine Sache, wir wollen also das auch
selber herstellen. Selber in den Schuhmarkt mit dieser Innovation genau, und sagen, den erobern
wir. Das sind wir, das haben wir entwickelt und das sind unsere Schuhe und wir kontrollieren den ganzen Prozess bis zum Endverbraucher und bauen das System aus. Zum Preis muss ich noch mal sagen, ja, das ist natürlich schwierig, wenn das Geschäftsmodell bis zum sozusagen vertriebsseitig, marketingseitig noch nicht ganz steht, das wissen Sie auch, aber ich habe 12 Jahre lang in der Industrie Schuhe kalkuliert. Wenn ich also jetzt die Produktionspreise hernehme und das mit traditionellen Produktionen, Vertriebswege vergleiche, dann kann ich aber jetzt schon unterschreiben, dass, selbst wenn das jetzt im Internet etwas aufwendiger vom Vertrieb her ist, dass der fertige Schuh mit einem vergleichbaren fertigen Schuh, wie er beim Leiser da irgendwo in der Straße steht, vom Preis her drunter liegen wird und das Ganze nicht übersteigen wird. Also wir gehen nicht davon aus, dass man mit Mass-Customization-Konzepten bei Schuhen 66% mehr erzielen kann als der herkömmliche Schuh. Wir wollen also gerade bei den jüngeren Zielgruppen da vom Preis her sehr vernünftig bleiben, damit das auch leistbar wird und die Leute wirklich Lust dran haben, sich in diesem System auszutoben.
Also Sie wären ein Schuhhändler und wissen wir jetzt, gibt es dann so Geschäfte wie bei Leiser und dann heißt es Weichselbaumer?
Nein. Also
wie sieht das aus?
Also ich ich will hoffen, dass ich nie auf die Schnapsidee mehr komme, das irgendwo in einem stationären Schuhhandel zu verkaufen. Also der stationäre Handel, also ich kenne nur den Schuhhandel ganz gut, ist nicht in der Lage, so ein System vernünftig zu verkaufen. Da liegt zwischen dem Produzenten und zwischen dem, der es dort kaufen soll, derartig viele Hürden, die auch bei sich im Preis niederschlagen, dass das überhaupt keinen Sinn hat. Und vor allem, hier brauche ich ja einen gewissen Unterhaltungswert, ich brauche Beratung, ich brauche Mitgestaltung, das können Sie in einem stationären Schuhgeschäft eigentlich nicht mehr
leisten. Was heißt das? Internet?
Internet. Wenn wir von dieser jüngeren Zielgruppe ausgehen, ist das eigentlich das Internet, wo das Ganze...
Also sind wir aber doch bei so einem, einer Art Modell,
richtig, ja.
Wissen wir noch nicht genau wie. Wie würden Sie es anpacken?
Also ich würde alle Wege mir anschauen. Zum einen sozusagen den Direktvertrieb über das Internet einfach in die jüngere Zielgruppe. Dann würde ich bei der Älteren auch gucken, was die Kataloghersteller, was die da für Möglichkeiten haben. Dann gibt es natürlich Teleshopping noch.
Gut, das kennen wir ganz gut, ja.
Genau, den Schuheinzelhandel kenne ich jetzt nicht. Finde ich natürlich verwunderlich, dass es da niemand geben sollte, der das schafft. Da könnte man vielleicht aber auch überlegen, ob man das nicht irgendwie stationär doch irgendwo unterbringt.
Naja, Schibo zum Beispiel. Naja gut, aber das ist durchaus denkbar, nur Sie müssen davon ausgehen, wenn Sie halt an einen durchschnittlichen deutschen Schuhhändler einen Schuh verkaufen, dann ist die vorgeschlagene Spanne sind 131 bis 154%. Wenn Sie an Filialisten verkaufen, dann sollen Sie noch 15-18% Rabatt. Das heißt, bei einem der größten österreichischen Schuhfilialisten, ist einer der größten im deutschsprachigen Raum, kommen Sie als Lieferant und irgendwo auf 200%. Und die muss der Endverbraucher bezahlen, die verliert der Lieferant und das Produkt ist armselig zum Schluss. Und das Ganze finanziert nur einen vollkommen unsinnigen Ausverkauf, der dann 6 Monate im Jahr stattfindet. Also das System ist derartig antiquiert und unappetitlich, dass wir mit dem nichts zu tun haben wollen. Aber natürlich, wenn man die Mittel und die Fantasie hat, hier eigenständig stationäre Flächen zu etablieren, dann ist das etwas anderes, aber da muss ich gestehen, da fehlt mir einfach nur die Fantasie und die Mittel vor allem auch. Aber es ist denkbar, für eine reifere Zielgruppe, für unsere Golden Girls, das zum Beispiel über Teleshopping zu verkaufen, das ist ja im Gange, das ist eine Sache, wo wir auch schon Erfahrung haben. Aber wir wissen oder glauben natürlich auch, dass gerade für jüngere Leute so ein System viel mehr geeignet ist und viel mehr bringen kann als für ältere Damen oder Herren.
Eine Frage, weil was ja auch damit zusammenhängt, ist so ein bisschen Lagerhaltung. Wie ist das eigentlich so ein Oberteil? Passt eine Größe Oberteil immer genau zu einer Schuhgröße oder ist man da ein bisschen flexibler?
Also man könnte, wenn man es nicht ganz so genau nimmt, zwei Größen zusammenziehen, aber das sollte man nicht tun, weil Oberteile, gerade wenn sie aus Leder sind, zum Teil eine gewisse Schrumpfungstoleranz haben, wenn die länger wo auf Lager liegen, je nach Luftfeuchtigkeit, und dann kann es zu Ärger kommen. Also es ist so, dass so ein Standardgrößenlauf hier wäre von 36 bis 42 bei Damen, das kann man eine Größe plus minus verändern. Dann ist aber auch so, dass hier die Größe, also 7 Größen produziert werden müssen. Also das wäre notwendig, sonst kriegt man da irgendwo einmal eine Ungenauigkeit in der Passform.
Also das heißt, Sie müssen diese zwei Teile sind normale Größen, würde man sagen.
Ja.
Und dann, aber das Oberteil, das kann man auf zwei Größen.
Na, könnte manche machen es, aber wir werden das nicht machen. Weil
auf
das,
wie viele Größen? Das, aber auf weniger als das Unterteil?
Nein, ich sage, manche ziehen immer zwei Größen zusammen. Wir werden das nicht machen, weil das Risiko zu groß ist. Das heißt, es gibt hier 7 Größen und hier die passenden 7 Größen. Also, das ist natürlich der Unterschied zwischen Schuhen und manchen Teilen aus der Oberbekleidung, was eine Small, Medium, Large gibt, aber das ist eine Sache, die man gelernt hat und die auch machbar ist.
Aber das heißt natürlich, es erhöht sofort das Risiko, weil Lagerhaltung notwendig ist und möglicherweise kein Abverkauf.
Das ist klar. Also
das ist ein hohes Risiko.
Risiko ist bei Schuhen natürlich größer aufgrund der Größenanzahl, die notwendig ist. Darum sind Kinderschuhe so ein schreckliches Geschäft, weil da habe ich noch viel mehr Größen und da wird es schwieriger dann. Aber in dem Bereich sprechen wir in der Regel von 7 Größen und das ist eigentlich etwas, was zwar berücksichtigt werden muss, aber noch überschaubar ist.
Wollen denn alle so ein schwarzes Teil oder wollen überhaupt alle so ein Teil?
Nein.
Also ist dann doch eine ganz schöne Vielfalt.
Naja, es ist so, erfahrungsgemäß ist bei den Sohlen so, dass man je nach, ob das jetzt Sommer, Winter, Frühling, Herbst ist, also schwarz ist bei Sohlen so 80% die Farbe und dann gibt es Und dann gibt es, das ist ein Erfahrungswert, manchmal gewisse Brauntöne, die ganz interessant sind. Bei helleren Sohlen haben die Endverbraucher meistens weniger Lust, weil die dann schnell schmutzig sind. Also da kann man die Farbvielzahl ziemlich einschränken. Und gerade wenn es um junge Mädchen vor allem geht, ist so, wenn das Oberteil richtig knallt, kann die Sohle recht ruhig schwarz sein. Also das ist nicht mehr so wichtig.
Also was ich mir vorstellen kann, um so mal eine erste Vertriebsidee reinzubringen, wenn ich einen Workshop mache, wäre das spannend, wenn jemand von Ihnen dabei wäre, dass man während des Workshops das mal macht. Da lernt man gleich so ein Geschäftsmodell kennen und dann kann man ja sagen, jetzt werde ich Schuhhändler. Ich habe zwei Designs und jetzt probiere ich mal, ob ich die in meinem Bekanntenkreis verkaufe und sage, Leute, bei mir ist es billiger und außerdem könnt ihr es länger verwenden. Was geht denn als erstes kaputt von den drei Teilen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Es gibt Leute, die beim Gehen gewisse Eigenheiten haben und da gehen Sohlen dann relativ schnell kaputt, vor allem meistens die linke oder die rechte. Das kennen die an einigen Kopfnickern sehe ich schon, dass das Erfahrungswerte auch sind. Aber es gibt natürlich, das ist schwer zu sagen, manche stören sich dann dran, beim hellen Fuß wird die Oberfläche verschmutzt. Man kann das zwar dann in der Regel mit 30 Grad waschen, aber es kann auch sein, dass das so stört, dass es dann weggehen will. Bei den Oberteilen, wenn es gut gearbeitet sind, passiert eigentlich wenig, dass das irgendwo reißt, aber Abnützungserscheinungen gibt es immer. Aber kaputt gehen kann natürlich die Sohle, weil man vor allem beim Gehen, vor allem eine Seite etwas stärker. Aber das sind natürlich auch Prozesse, die nicht über Wochen gehen.
Aber die kann ich nachkaufen. Klar, und ich kann auch gleich zwei Sohlen kaufen.
Natürlich.
Und sagen, ein Oberteil und zwei Sohlen und drei Fußbette oder sowas.
Das ist ein Riesenvorteil, weil Sie können natürlich, wenn die Sohle kaputt geht, bei uns dann die Sohle nachkaufen und müssen nicht den ganzen Schuh kaufen. Wir denken sogar daran, hier vielleicht so ein Pfandsystem einzuführen, weil das ist ja auch das einzige Schuhsystem weltweit ist, das ich kenne, wo man hundertprozentig recyceln kann. Das heißt, nachdem die Teile nicht fix verklebt sind und vernäht sind wie beim normalen Schuh, habe ich also die Kunststoffkomponenten separat und kann die dann natürlich auch wieder recyceln und in den Produktionsvorgang integrieren. Also da kann man viel Service bieten und auch umweltfreundlich dann noch Schuhe verkaufen.
Kollege Gerdi, das können Sie als Wanddekoration später.
Durchaus, ja. Also da können Sie dann die Usambara-Pfeilchen einsetzen.
Und dann so meine Schuhgeschichte sozusagen an der Wand.
Ja, also daran haben wir schon gedacht, so ein kleines Schuhmuseum zu etablieren.
Und wie viele Schuhe verkaufen Sie derzeit schon?
Wir verkaufen derzeit über dieses System noch gar keine Schuhe, weil wir jetzt das Ganze serienreif gemacht haben. Wir haben den Verschluss nochmal verbessert. Wir haben die Produktionsstätten soweit fertig, dass wir an den Start gehen könnten. Aber wir haben uns jetzt gesagt, wir möchten gerne mit Anfang 2008 mit der Produktion an den Start gehen, um nochmal alle Eventualitäten produktseitig auszumerzen. Die Leute im Teleshopping-Bereich machen da ziemlich viel Druck. Die möchten am liebsten gestern schon anfangen. Wir haben auch eine gewisse Modellerie schon vorbereitet, aber wir müssen jetzt mit unseren Ressourcen sparsam umgehen und überlegen, ob wir nicht doch zuerst mit der jüngeren Zielgruppe an den Start gehen und deswegen wollen wir uns bis Anfang 2008 mit dem Launch, mit der Erstproduktion an Zeit geben. Auch noch Tests machen, also wir haben zwar schon umfangreiche Tests gemacht, aber auch nochmal an 50, 100 Leute die Schuhe verteilen und dann wirklich das Ganze prüfen lassen.
Das wollte ich fragen. Es gibt Tests, wo das funktioniert, die Leute sagen nicht, es tut mir weh oder ich mag das nicht oder der Schuh bricht unerwartet irgendwo. Das haben Sie alle schon getestet.
Also wir haben vor Weihnachten, Dominik, oder? Mit den Golden Girls, das waren so knapp 50 Österreicherinnen, haben wir Schuhsets verteilt. Das heißt, es war ein paar Sohle mit Fußbetten und drei verschiedene Oberteile dazu in der passenden Größe. Und die haben das dann über längere Zeit getragen, haben von den Studenten betreut dann Fragebögen ausgesucht, das ist auch alles dokumentiert, kann man gerne zur Verfügung stellen. Die haben also das System sehr positiv bewertet und ein paar Kleinigkeiten wie eben die Mängel an diesem Verschluss haben wir dann sofort ausgebessert, indem wir das also nochmal mit einem anderen Mechanismus versehen haben. Aber es war sehr lehrreich für uns und sehr spannend, es ist auch auf Video dokumentiert, also man sieht, wie die Damen dann den Karton aufgemacht haben und schon das erste A und O. Und sind also wirklich von den Studenten da bestens betreut worden und sehr wissenschaftlich befragt worden. Und nach zwei Wochen dann nochmal befragt, glaube ich, ne? Da sind dann Preisfeststellungen und so gemacht worden. Also das haben wir schon für die Damen 55 plus haben wir das schon gemacht. Für die Girlies haben wir es nur im Ansatz gemacht. Das wäre also der nächste Schritt, dass wir mal 50, 100 Mädchen aus der Zielgruppe mit Schuhen konfrontiert und zu sehen, was dann an Verbesserung möglich ist.
Ja. Können wir heute auch mal ausprobieren, wenn jemand Schuhgröße
37... 37 hat, gerne, ja natürlich.
Wer hat Schuhgröße 37?
Müssen wir irgendein Paar zusammenfinden.
Ich bin immer für Praxis. Und das dann in der Pause mit herumlaufen?
Gerne, es ist zwar der linke und der rechte, aber das ist vielleicht ganz nett, wenn es einmal links und rechts unterschiedlich.
Das wollte ich schon immer fragen. Wer hat denn die Idee aufgebracht, dass man immer links und rechts gleiche Schuhe haben muss?
Ja, die Schuhindustrie in erster Linie. Aber es gibt eine sehr schöne spanische Marke, die heißt Camper. Und die hat eine Linie, die heißt Twins, also Zwillinge. Und die sind international sehr erfolgreich. Die Twins-Linie schaut so aus, dass der linke und der rechte Schuh immer unterschiedlich sind. Zum Beispiel beim rechten sind Äpfel, beim linken sind Birnen, oder also gibt es viele Design-Ideen, sind vor allem in Amerika sehr erfolgreich. Also das wäre natürlich auch hier wunderbar umzusetzen, weil ja nicht gesagt ist, dass sie der den linken und den rechten Schuh dann gleich aussuchen muss oder designen muss.
Das hat den Vorteil, wenn ein Teil kaputt ist, nehme ich einfach ein anderes.
Ganz genau.
Ist durchaus möglich. Der liebe Gott hat doch Männlein und Weiblein geschaffen. Warum soll man das nicht da auch mal in der Schuhindustrie einführen?
Genau, aber ist vom System her überhaupt kein Problem.
Aber eigentlich haben wir jetzt schon ein ganz gutes Bild. Also mir scheint so ein bisschen zu gehen Richtung Internet, mit ein bisschen Anleihen auch an seinem Modell, nämlich dass sich da quasi Schuhhändler etablieren können mit ihrem eigenen Design, das ins Internet stellen und dann so eine Art Shoppartner sind wie bei Ihnen. Das hat doch, also wenn ich es richtig, korrigieren Sie mich, wenn ich das Falsche sage, aber das wäre doch eine Möglichkeit, dass man sich in Analogie zu Spreadshirt auch sowas überlegt.
Ja, ich denke auf jeden Fall, ja.
Das ist auch interessant für so ein Massen-Entrepreneurship, dass man mehr Entrepreneurs schafft. Ich habe jetzt gerade eine Studie in der Hand bekommen, wer sind die Entrepreneurs in Deutschland? In der ganz überwiegenden Zahl sind es Kneipiers, Cafés und so Zeug und dann Copyshops und Modeboutiquen, die gehen besonders schnell ein und noch ein paar. Aber Entrepreneurship in unserem Sinne hier, dass man sich was Neues ausdenkt, wie er und sie, und dann damit eigentlich in den Markt geht, also das, was so in der Theorie der Schumpeter'sche Unternehmer wäre, der findet in der Praxis überhaupt nicht statt. Und das hier ist schon ein bisschen Unternehmertum. Das finde ich, das hat schon ein bisschen was von Entrepreneurship. Also, das ist doch schon mal so ein allererstes Konzept. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal eine Pause verdient.
Gerne, ja.
Sie, unsere Zuschauer, gucken sich das alles jetzt so ein bisschen an und probieren. Und was sagt die Uhr im Moment, damit wir unseren Internetzuschauern sagen, wann es weitergeht?
7:01.
Ja, sagen wir so um 7:30, 7:45, jetzt haben wir ein bisschen Pause. 19:45 Uhr machen wir weiter. Wir brauchen ja ein bisschen das uns anzugucken und so. Männerschuhe haben wir nicht dabei.
Noch nicht, aber wir arbeiten gerade mit einem befreundeten Designer an einem Männerschuhkonzept.
Ja, weil es Männern möglicherweise noch eher einleuchtet. Also ich habe zum Beispiel 50 von diesen Hosen, weil ich nicht mal Lust habe, da irgendwo hinzulaufen und an 10 Paar Schuhe zu machen oder 20 und zu sagen, so, jetzt wechsle ich die ab, dann merkt man nicht, dass immer die gleiche Hose ist. Und die Leute sagen, kannst du nicht mal eine neue Hose kaufen? Ich sage, ich habe schon 50. Das wäre ja hier einfacher, dass man immer neues Oberteil drauf
hat. Zum Beispiel, ja. Also wir arbeiten gerade an einem sehr spannenden Männerschuhkonzept, ein Hybridschuh, der für Freizeit, Office, Reisen, Autofahren gleichermaßen geeignet ist.
Ja, jetzt machen wir vielleicht noch eine Frage, bevor es losgeht. Ich würde gerne von Ihnen wissen, ein erster Markttest. Wer von Ihnen mit seinem eigenen Geld, nicht was Sie glauben oder so, das interessiert mich, sondern wer von Ihnen mit Ihrem eigenen Geld würde so etwas kaufen? Ja oder nein? Wer würde sagen, ich nehme mein eigenes Geld und trage so einen Schuh?
Männerschuhe.
Also Männer und Frauen. Gehen wir mal davon aus, dass die Männerschuhe auch gefallen. So, wer würde sagen, nee, eigentlich hat es mich nicht überzeugt. Die sind, wäre besonders interessant. Ah, Sie werden wir hinterher fragen, was hat Sie nicht überzeugt. Gut, jetzt verabschieden wir uns erstmal aus dem Internet. Ich würde sagen 20 Uhr, wenn ich nochmal korrigieren darf. Wir machen jetzt auch ein bisschen Fragerunde hier mit unseren Zuschauern. 20 Uhr machen wir weiter, ja? Also Internetzuschauer, um 20 Uhr geht es hier weiter. So, jetzt sind Sie...